Ja, sind wir im Wald hier? Wo bleibt unser Altbier? Ich kann dieses Intro eigentlich, ich höre es manchmal auch in der Playlist, permanent. Einen wunderschönen guten Tag, guten Abend oder auch gute Nacht, wann immer ihr uns hört. Hier ist Alt und Spiele, Folge 46. Andreas, habe ich richtig gezählt? Nee,
45, also du hast es 45 genannt, insofern ich vertraue dir.
Dann ist es Folge 45.
Es ist 45, voll rund, ne?
Ich bin schon so in der Zukunft. Ja, Folge 45 und du hast mir diese Woche noch ein Foto geschickt, lieber Andreas. Von vor 4 Jahren.
Ja, das stimmt. Ziemlich genau 4 Jahre her. Von uns dreien noch, ja.
Mit Jochen Dominikus noch, genau.
Mit Jochen Dominikus. Und ja, da waren wir noch jung und knackig, ne?
Also, nee, ja, du hattest vor allen Dingen noch nicht so einen Bart, Alter. Du hattest noch ein ganz glattes Gesicht und sahst noch jünger aus, muss man ganz ehrlich sagen. Aber Andreas, kurz vorne abweg die Frage, wie geht es dir? Wir haben uns ja lange nicht gehört und die Leute haben uns lange nicht gehört. Zwangspause.
Stimmt. Wir hatten Zwangspause, genau. Ich habe gekündigt und habe einen neuen Job. Und ich glaube, an dem Tag, wo der Podcast rauskommt, darf ich dann auch kommunizieren, was es geworden ist. Aber jetzt vielleicht noch nicht. Also es ist auf jeden Fall spannend.
Okay, was ganz, ganz Neues. Ja, bei mir war es so, ich war zwischendrin auch in Quarantäne und hatte aber Glück. Ne? Die BioNTech-Moderna-Mischung hat's gerettet. Aber wir haben viel zu erzählen. Und das Schöne ist, wir kommen nach dieser etwas längeren Pause, knapp 2 Monate, mit einem Knall zurück. Also nicht nur den Knall, den Andreas und ich haben, sondern wir haben sogar einen Knall eingeladen.
Einen Knaller.
Ein Knaller, richtig. Ein absoluter Gamer, mit dem ich mich schon länger über Videospiele unterhalten habe. An manche Gespräche kann ich mich sogar erinnern. Und wir haben, ja, schon gequatscht und er ist im Hauptberuf Musiker von einer wunderbaren Band aus Düsseldorf, nämlich von den Broilers. Chris Kupczak, unser Gast am heutigen Abend bei Alt und Spiele.
Applaus, Hallo. Applaus. Guten Abend, guten Morgen, gute Nacht, wie auch immer.
Genau, ja Chris, schön, dass du die Zeit hast, dass du bei uns dabei sein kannst. Broilers, ihr habt gerade ein Weihnachtsalbum quasi, naja, gerade rausgebracht, wobei es hat geschneit die Tage, also von daher kann man sagen, ihr habt gerade noch ein Weihnachtsalbum rausgebracht.
Es war kurz Frühling, dann hat es wieder geschneit.
Genau, und da kam das Weihnachtsalbum und jetzt seid ihr gerade in den Vorbereitungen auf das Sommer- oder die Sommer-Events, ihr spielt Festivals, ihr spielt eure eigenen Festivals, da geht's glaube ich im Juni dann los, ne?
Genau, planmäßig würden wir mit Rock am Ring starten. Also direkt mal das größte Festival, was man im Jahr so spielen kann. Wir hoffen alle, klopfen auf Holz und werden sehen, was die Zeit so bringt. Aber noch sind alle guter Dinge und freuen sich tatsächlich.
Ja, Chris, wie habt ihr denn die Corona-Zeit überstanden? Das war doch bestimmt schwierig für eine Band, die ihr spielt ja nun in einem Genre, in einem Sujet, was wo Live-Musik noch wichtiger ist als in anderen, behaupte ich mal.
Ja, absolut. Also das hat uns natürlich schon so ein bisschen angefressen. Wir hatten Glück im Unglück 2019 ja ohnehin ein Pausenjahr, um ein neues Album zu produzieren. Aus dem Pausenjahr sind wir dann einfach nicht zurückgekehrt, sondern direkt in die Corona-Lethargie verfallen. Haben uns dann einfach ein bisschen mehr Zeit fürs Album genommen, haben dann noch dieses schöne Projekt Santa Claus mit dem Weihnachtsalbum hinterhergeschoben, weil man mal die Zeit dazu hatte. Und dazu gab es ja dann auch letzten Winter eine kleine Tour. Das hat ja dann Gott sei Dank auch funktioniert, unter entsprechenden Voraussetzungen mit Bestuhlung und Maskenpflicht und was weiß ich nicht alles. Aber so konnte man die Zeit dann doch noch irgendwie füllen und was Nettes draus machen. Aber schön war es natürlich nicht, weil eigentlich war ja geplant, 2020 wieder live richtig Vollgas zu geben. Das wurde dann auf 21 verschoben und jetzt sind wir schon in 22 und ja, hoffen. Aber so nah wie jetzt waren wir die letzten 2 Jahre noch nie dran.
Es scheint ja wirklich gut zu klappen und die Weihnachtskonzerte, ich hatte ja das Vergnügen, euch in Köln sehen zu dürfen. Und ich war beeindruckt, wie das durchgezogen wurde mit dieser ganzen Corona-Geschichte, weil es wurden die Tests kontrolliert mit Ausweis, pipapo, wirklich akribisch. Und zwar so akribisch, ein Typ vor mir in der Schlange, der war gerade das dritte Mal geimpft. Und das heißt ja normal, der Impfschutz gilt erst nach 14 Tagen. Aber da war das gerade erst, da war die dritte Impfung noch ganz neu. Und da mussten die Securities haben sich da noch, ich habe nicht mitbekommen, wie es ausging, aber die haben sich dann noch mal erkundigt und beim Gesundheitsamt kontaktiert. Moment, das ist jetzt schon die dritte Impfung, muss der jetzt auch 14 Tage warten oder kann der schon früher rein? Also so genau waren die da. Und da muss ich sagen, Hut ab, das ist natürlich auch für so ein ganzes großes Logistikunternehmen, was so eine Tour ist, natürlich eine Herausforderung. Die habt ihr in meinen Augen gut gemeistert, kann man nicht anders sagen. Und die Show war auch gut.
Ja, danke. Ja, aber absolut. Das ganze Team, was da mitgeholfen hat und auch dafür gesorgt hat, dass diese Regeln dann eingehalten wurden und entsprechend kontrolliert hat und versucht hat, die Leute auch abzuholen und zu unterstützen, wo es geht, die haben schon echt gute Arbeit geleistet. Muss man auch mal sagen, muss man auch mal Danke sagen, ja.
Ja, das auf jeden Fall. Und jetzt kommen wir ein bisschen weg von der Musik, denn wir sind ja alt und Spiele. Ich mache mir erstmal ein Alt auf, genauer gesagt.
Ui.
Ja, es ist ein Latzenbier.
Ich wollte gerade sagen,
nicht, ob euch das ein Begriff ist.
Klingt nach Flensburger, aber.
Es ist eine Plöppflasche, es ist ein Schumacher Latzenbier, Schumacher Düsseldorfer Hausbrauerei, und die bringen dreimal im Jahr ein besonderes Bier raus. Das Latzenbier hat ein bisschen mehr Umdrehung, 5,5 und ein bisschen mehr, wie sagt man, ich wollte nicht sagen Stärke, sondern ach Mann! Gut, wir sind doch ein Spiele-Podcast, kein Bier-Podcast. Sonst wäre mir jetzt das Wort Stammwürze sofort eingefallen.
Also es hat 32 Bit und nicht nur 16. Verstehe.
So nämlich, genau, richtig. Okay. Chris, du sitzt ja, du kommst ja, du bist ja gar kein Düsseldorfer. Deine Band kommt zwar aus Düsseldorf, aber du bist ja Ruri.
Ja, korrekt. Oberhausen. Oberhausen. Tiefstes Oberhausen, tiefstes Ruhrgebiet, mittendrin, schön zentral. Hatte allerdings Familie in Düsseldorf, die aber auch zugezogen waren aus Oberhausen. Also auch alles nur...
Also so die haben es quasi geschafft, sozusagen aus Oberhausen raus nach Düsseldorf.
Genau, die haben es geschafft, dem Moloch zu entfliehen aus dem grauen Ruhrgebiet.
Was über ja gar nicht mehr so grau ist auch.
Ich erinnere mich gerne daran zurück, als ich 99 angefangen habe zu studieren in Dortmund, stand vor mir in der Immatrikulationsschlange eine Studentin, die sich mit ihrer Freundin und ihrer Mutter darüber unterhalten hat, wie grün es doch da wäre. Und das ist ja alles gar nicht grau, hat sie gesagt. Also noch zu diesem Zeitpunkt war das Vorurteil tatsächlich sehr präsent bei Leuten, die nicht irgendwie aus der näheren Umgebung kommen. Ja, das glaube ich heute aber auch immer noch so.
Ja, und du hast dann vor lauter Wut deine Bergarbeiterkluft in die Ecke geworfen und bist gekauft singend weggegangen.
Ich habe das Steigerlied gesungen und bin gegangen.
Genau, richtig. Na, darf ich fragen, du hast ja auch, was trinkst du für ein Bier? Wahrscheinlich Pilz, wenn du aus Oberhausen bist.
Ich trinke tatsächlich einen Pilz. Normalerweise bin ich ja großer König-Pilz-Verfechter, Köpi und so, ne? Duisburg hier um die Ecke. Mhm. Heute ist es tatsächlich aber ein Bitburger, aber immerhin vom Fass.
Kommt das nicht hier von uns? Kommt das nicht aus Frankfurt oder bin ich da ganz?
Der Bitburger kommt aus Bitburg. Das ist so. Peinlich. Was ist denn das jetzt? Sauerland?
Ja,
Eifel.
Entschuldigung, Eifel. Das schneiden Eifel. Wir nachher raus, ja, versprechen wir das bitte.
Ja, das ist ja das Schöne, diese Podcast, wir schneiden ja nichts raus. Und nee. Andreas, du trinkst wie
immer. Warsteiner ist Sauerland, ne?
Ja. Warsteiner ist Sauerland, genau, Veltins übrigens, glaube ich, auch.
Oh Mann, ey, ich weiß echt nichts. Entschuldigung. Nein, ich trinke gar nichts, weil ich war ja spät und insofern, ich habe mir aber würde ich was trinken, würde hier eine Flasche Mineralwasser stehen.
Ja, also, wie immer.
Es tut mir leid. Ich bin nicht so der, ja, ich bin da schwach auf der Brust.
Ist ja nicht schlimm, wir hatten ja trotzdem, ich habe dich ja, als du in Düsseldorf warst, auf ein Altbier verführt und immerhin hast du es getrunken und konntest danach noch stehen, das ist etwas.
Ja, genau, ich war ja 8 Jahre lang, habe ich ja in Köln gelebt und habe dann nur dieses komische Kölsch getrunken, das ist ja nun so ein bisschen wie Spülwasser, ne, also.
Ja. Wenigstens das hast du dir gemerkt, immerhin. Chris, wir haben uns ja kennengelernt vor Jahren auf dem Area 4 Festival in Lüdinghausen.
Ja.
Und ich kann mich noch sehr lebendig an den Abend erinnern. Ihr wart da noch, ihr wart schon bekannt, aber der große Durchbruch war gerade noch vor der Tür. Und wir standen zusammen in diesem Partyzelt und kamen irgendwie relativ schnell auf das Thema Gaming. Du bist ja auch mit Videospielen sozialisiert worden quasi. Ne? Du hast auch schon sehr früh angefangen, oder?
Ja, ich habe ja auch das Glück, wie wir alle in dieser Runde, glaube ich, dass wir so diesen kompletten Aufstieg, The Rise of the Video Game, möchte ich es mal nennen, komplett miterlebt haben. Und ich kann mich tatsächlich daran erinnern, dass wir früher so einen alten Fernseher hatten, oder meine Oma hatte den, glaube ich. Und da war eingebaut dieses erste Pong-Spiel. Da konnte man mit der Fernbedienung auf einen entsprechenden Kanal schalten und dann mit den Drehrädchen Pong spielen. Und das war so das erste Spiel neben dem Atari VCS 2600, den auch jeder hatte irgendwie, das war so zu Grundschulzeiten. Das waren so die ersten Gehversuche. Dann natürlich C64, Amiga und PC. Und dann die Konsolen. Ich hatte einen Bruder oder habe immer noch einen Bruder. Und der hatte immer die ganzen Konsolen und ich war mehr so der PC- und Amiga-Spieler. Und so hatten wir dann aber beide Welten zu Hause. Das war total cool.
Sehr geil.
Das ist ja mega gut, aber deine Oma hatte diesen Fernseher, wo Pong eingebaut war.
Ja, da stoppen wir jetzt auch drüber. Es gab also weit über 100 von solchen Pong klonen. Aber ich habe noch nie von einem Fernseher gehört, wo das eingebaut war. Fernbedienung waren Drehrädchen.
Genau, das war, also es gab diese Fernbedienung, die auch zum Steuern dieses Spiels gedacht war. Und das war so in den 70er Jahren, glaube ich, so ein Trend, dass so diverse Fernsehhersteller das Spiel mit eingebaut haben, das dann so vermarktet haben als das große Entertainment-Ding.
Geil.
Ich glaube, grundig war das sogar.
Das ist ja mega krass. Ja. Lass mich raten, deine Oma hat nicht so gespielt wie du.
Nee, ich weiß auch gar nicht, ob die überhaupt wusste, dass dieses Spiel da in diesem Ding eingebaut ist.
Ja, mega gut. Ja, aber das ist natürlich geil. Und wenn du dann, dein Bruder jünger, älter als du?
Der ist 4 Jahre jünger. Und der ist eingestiegen mit der, lass mich überlegen. Ich glaube, es war ein Super Nintendo.
Ah, okay.
Die NES gab es schon nicht mehr. Nee, das war Super Nintendo. Damit ist er eingestiegen, dann das Mega Drive, eins von beiden.
Mhm. Ah, Moment, ihr hattet dann nicht nur PC und Konsole, sondern auch noch bei Konsolen Nintendo und Sega zu Hause.
Ja. Boah. Wir konnten Sonic und Mario spielen.
Geil, und eure Eltern waren dann nicht so, dass sie gesagt haben, Jungs, es geht nur ein. Meine Eltern haben, ich musste das NES verkaufen, als ich ein Super NES haben wollte mit meinem Bruder zusammen. Ja. Wir durften nicht mehr als eine Konsole haben. Da waren meine Eltern dann doch irgendwie ein bisschen bauklötzchenmäßig.
Pädagogisch,
ja. Grüße an der Stelle.
Nee, wir haben die Konsolen immer wieder durchbehalten. So, das ist, nee, die gibt's auch alle noch. Die liegen irgendwo noch in irgendwelchen Kellerräumen.
Gibt's den Fernseher von der Oma noch?
Den gibt's leider nicht mehr. Den gibt's leider nicht mehr.
Ja, das ist natürlich schade, weil ich glaube, mit dem könntest du dann einfach jetzt sagen, so, ach, wisst ihr was? Mit der Musikerkarriere, ich verkaufe den Fernseher, dann ist gut.
Ich fürchte, dafür wird sie auch kein Geld mehr kriegen.
Ja, wahrscheinlich dann doch nicht mehr, weil man denkt ja oft so, boah, du hast was Altes, ist dann was wert und dann guckst du bei eBay und kriegst für so ein NES trotzdem nur ein Fuffi.
Es ist einfach Ramsch.
Ja, auch viel verkauft. Was war denn so?
NES millionenfach verkauft, ne? Das ist keine seltene Konsole. Ja, genau.
Ja, eben richtig. Ich hab neulich auch noch mal geguckt irgendwie bei eBay, weil ich irgendwie doch mir dachte, so, boah, noch mal ein NES zu Hause hinstellen. Hab mir aber dann gedacht, dann wird's halt ein Staubfänger so, ne? Weil ich spiele dann auf der Switch den alten Retro-Kram, was ich ziemlich cool finde von Nintendo. Und das ist das Ding. Aktuell, wir hatten uns schon drüber unterhalten, du hast mir das erzählt, die Switch ist tatsächlich die Konsole deines Herzens im Moment, Chris, ne?
Ja, ist jetzt tatsächlich kurz nach Weihnachten abgelöst worden durch die PS5.
Nein!
Ich hatte das Glück, dann endlich doch mal eine zu erwischen. Und das Schöne ist, ich hatte die PS4 nie. Also mein Bruder hatte damals die erste PlayStation, diesen grauen Klotz. Dann hat er, glaube ich, noch die zweite gehabt und die dritte schon nicht mehr. Und da war ich dann auch schon aus dem Haus und irgendwie war das auch gerade zu dem Zeitpunkt nicht so interessant für mich. Die Vierer hatte ich dann nicht, dafür hatte ich eine Xbox. Und jetzt mit der PlayStation 5 habe ich dadurch den großen Vorteil, dass ich diese ganze Exklusivtitel-Historie von Sony, die an mir vorbeigegangen ist, jetzt abarbeiten kann. Dann habe ich auch direkt mit The Last of Us angefangen.
Ah, sehr gut.
Mit dem Remake und dann den zweiten Teil direkt hinterhergeballert. Und ja, großartig.
Uncharted 4 schon reingelegt?
Nee, das war tatsächlich jetzt mein Erstkontakt mit der PS5, mit dem The Last of Us. Und seitdem, der Stapel wird größer mit den Dingen, die gespielt werden wollen. Dying Light liegt, glaube ich, noch gerade da. Oder heißt es Dying Light? Ich glaube, ja.
Ja.
Und der zweite Teil ist noch eingeschweißt. Mal sehen.
Sehr geil. Ja, viel Spaß beim Aufholen.
Ja, definitiv. Hast ja...
God of War liegt auch noch an.
Oh ja.
Oh ja. Das neue God of War kann ich nur. Das hat mich wahnsinnig gepackt, das neue God of War. Also, das ist echt so ein Spiel. Ich sag mal, wir sind ja alle Väter. Da ist dieses Spiel noch mal einen Tacken deeper, wenn man Vater ist.
Ja, okay.
Das kann ich nur sagen. Aber dieses ganze Gaming-Ding, hast du das quasi von der Kindheit dann bis jetzt sozusagen durchgezogen? Oder gab es mal eine Phase, wo du gesagt hast, so, ach, wir sind Mädchen oder andere Dinge wichtiger als Videospiele.
Ja, natürlich gab es die Phase. So, das war mit, also ich habe so bis zu meinem 14., 15. Lebensjahr, da war so die Zeit, wo dann schon der PC da war. Mit 13 oder so habe ich meinen Amiga verkauft und habe mir dann einen PC gekauft von dem Geld. Erst ein 2 und dann ein 386er mit 16 Megahertz und Turboknopf, falls die Sachen zu schnell liefen.
Escom oder Phobos?
Nee, weder noch. Das war in so einem Gebrauchtladen, wo man, da habe ich den Amiga für einen Spottpreis, wo ich mich hinterher wirklich geärgert habe, abgegeben und dafür diesen 286er mit nach Hause genommen. War aber zu dem Zeitpunkt die richtige Entscheidung und war auch gut. Und das war so diese Zeit, wo immer mehr Adventure-Spiele, die ich damals am liebsten gespielt habe, nur für den PC oder zuerst auf dem PC rauskamen und danach erst für den Amiga. Und als dieser Switch, als dieser Turning Point da war, habe ich dann den PC mir geholt. Und das ging dann so bis ich 15 war oder so. Und dann wurde diese Kiste auch nicht besser natürlich mit den Jahren und Taschengeld hat auch nicht gereicht. Und dann war auch auf einmal so, das war so die Zeit, wo es dann auch losging mit Klavier. Und dann habe ich doch da lieber meine Energie reingesteckt. Und irgendwann so mit 17 gab es ein fettes Gewitter mit Blitzschaden, wo dann dieser Rechner auch mit kaputt gegangen ist. Und dann konnte ich mir von dem Versicherungsgeld einen aktuellen neuen schönen AMD K6 kaufen. Und hatte dann auf einmal wieder einen Rechner, der was taugte. Und dann ging es weiter mit so diese, ja, die Doom-Phase gab es noch und hier Duke Nukem und den ganzen Kram, diese ganzen ersten Ego-Shooter. Und ja, das war dann bis zum Abi und dann, ja, ausgezogen, erste eigene Wohnung, Studium und so weiter. Und dann hat sich das so ein bisschen in den Hintergrund verschoben. War immer präsent, aber dann irgendwann nicht mehr so in dem Maße, wie es mal früher war. Und heute ist es auch so auf dem Level, dass man sich einfach die Zeit ja nehmen muss, ne? Gerade bei so Blockbuster-Titeln, die, ja, die brauchen halt Einarbeitungszeit. Ich weiß, das letzte große Ding, was ich abgebrochen habe, war, glaube ich, hier Red Dead Redemption 2. Und das halt, als es dann anfing, dass ich mir jetzt die Haare kämmen muss und einkaufen in der Stadt und irgendwelche Blätter sammeln, hatte ich dann keinen Bock mehr. Da habe ich dann gedacht, so, dann lebe ich lieber mein echtes Leben. Und deswegen, um den Bogen zu spannen, finde die Switch auch so genial, weil gerade diese ganzen Nintendo-Spiele mich total abholen, weil man die einfach anmachen kann, man kann die eine halbe Stunde spielen, weglegen und man kann an derselben Stelle weitermachen und man hat nichts verlernt und muss nicht 1000 Kommandos und ein ganzes Universum wieder neu lernen. Wobei das natürlich auch cool ist. So, das habe ich jetzt bei Last of Us auch sehr genossen, mal wieder so ein Spiel jeden Abend einen Monat lang am Stück durchzuzocken. Aber man muss halt die Zeit sich nehmen und dann habe ich halt weniger geschlafen in der Zeit. Was auch nicht gut ist ab einem gewissen Alter. Es
verschiebt sich alles nur. Ja. Ja, Shigeru Miyamoto hat ja mal vor ein paar Jahren sehr kontrovers gesagt, Videospiele seien zu lang. Und da gab es einen großen Shitstorm. Aber das ist so ein bisschen Nintendos Mantra. Ne? Ich meine, klar gibt es ein Breath of the Wild. Das kannst du auch für 200 Stunden spielen. Aber im Allgemeinen hast du vollkommen recht. Sind das so die Dinger? Reicht, wenn ihr jetzt das neue Kirby, Hammer-Ding, super, ich weiß nicht, ob ihr es schon gespielt habt. Richtig, nee. Richtig nett. Nee. Kannst du reinlegen, 20 Minuten, viel Spaß mit haben. Und dann kannst du es auch wieder weglegen. Ne? Aber du sagtest gerade, die frühen Ego-Shooter, was hast du denn auf dem 286er gespielt? Da gab es doch auch schon früher Ego-Shooter, weil auf dem 286er meines Papas habe ich wie ein bekloppter Wolfenstein gespielt. Nächtelang nur Wolfenstein 3.
Ja, natürlich Commander Keen und Wolfenstein. Ja. Die beiden Dinger. Ja. Wobei Commander Keen ja kein Ego-Shooter war, aber immerhin war es auch was Romero auch, ne?
Ich glaube, ne? Ja.
Ich glaube, Commander Keen war es auch.
Ja, ich konnte Wolfenstein damals zum Beispiel gar nicht spielen, weil mir wurde bei Wolfenstein immer schlecht. Ich habe beim alten Wolfenstein 3D habe ich Motion Sickness gekriegt. Und zwar massivst. Also bei diesem alten Wolfenstein, ich habe das irgendwie beim Kumpel gespielt und bin echt aufgestanden und habe gekotzt.
Halt, stopp!
Ich habe mich so gerne, weil alle von dem Spiel geschwärmt haben und ich so, oh, ich will das Spiel. Ich konnte es halt nie spielen.
PlayStation VR schon ausprobiert?
Das geht mittlerweile. Also mit PlayStation VR habe ich meinen Frieden gemacht. Hast du schon ausprobiert?
Ja.
Und was sagst du dazu?
Mega.
Also das ist schon geil, ne?
Ja, ist auch jedem, dem man das aussetzt, es ist halt cool. Und da bin ich auch sehr gespannt auf das neue Ding, was die jetzt rausbringen.
Die neue, ja.
Ja, ja, endlich mit richtigen, vernünftigen Controller.
Eye-Tracking und so, ne? Das wird cool.
Ja, ja. Oh ja, definitiv. Aber ich muss noch mal kurz auf eine Sache zurück, weil du hast es gerade so gesagt, du hast ja einen PC geholt wegen der ganzen Adventures. Ich meine, da kommen wir um das Thema natürlich nicht drum herum, weil Adventures diese Woche, ey, wie heißt das neue? Return to Monkey Island, glaube ich, ne? Mhm. Ich habe den Namen nicht präsent, weil ich bin so geflasht, weil da kommt dieses Video und Ron Gilbert ist wieder dabei und auf einmal
zurück. Das ist ja die eigentliche Sensation.
Ja.
Es gibt ja, ist Teil 6 jetzt oder so? Teil 6, Teil 7?
Lass mich kurz überlegen. Monkey Island 2 LeChuck's Revenge,
Curse of Monkey Island?
Flucht von Monkey Island, Curse of Monkey Island, dann gab's Tales from Monkey Island von Telltale, dann ist es der sechste tatsächlich.
Ja. Und aber der dritte erst von Gilbert, der hat ja nur die ersten beiden gemacht und das ist halt das Coole, dass der jetzt wieder mit dabei ist und da bin ich sehr gespannt.
Oh ja. Weil das Geile war, dass das ganze Netz ja auch voll war mit irgendwelchen Memes und Bildern von früher und das ist halt echt der absolute Knaller, weil ich war sofort wieder drin. So, ich war sofort wieder, bin sofort wieder dem Typen aus dem Krämerladen gefolgt, um zum Schwertmeister zu kommen.
Mein Schwert wird dich in 1000 Stücke schneiden.
Ja, scheiße.
Antwort?
Scheiße. Warte, mit den 1000 Stücken. War das mit der Putz, mit dem Lappen? Nee.
Ja, ähnlich.
Dann mach damit nicht so rum wie mit einem Staubwedel.
Perfekt.
Yes. Ah. Ja, und das war auch so liebevoll, diese deutsche Übersetzung. Also ich hab's nie auf Englisch gespielt. Ich kann das ehrlich gesagt gar nicht beurteilen. Aber die deutsche Übersetzung wirkte immer stimmig.
Von Boris Schneider.
Ja. Genau.
Ja, obwohl es waren Wortspiele drin, die nicht zu übersetzen waren. Ne? Ich meine, es gab doch da in dem ersten oder zweiten Teil.
Der Red Herring.
Den Affen, den man irgendwie tiefgefroren irgendwie nutzen musste, um irgendwas aufzuschrauben. Ja. Das ist natürlich eine Anspielung auf den englischen Begriff Monkey Wrench. Also im Englischen ist das relativ offensichtlich, dass man den Affen benutzt, um irgendwas zu schrauben. Im Deutschen ist das total abstrus, weil wir diesen Begriff nicht haben. Wir sagen ja nicht irgendwie Affenzange, oder? Also insofern, es war schwierig, ne? Das ist so wie nackte Kanone übersetzen. Da sind halt auch Witze drin, die einfach nur im Englischen funktionieren.
Genau, richtig, richtig. Aber Boris Schneider-Johne übrigens, der hat sich auch irgendwo geäußert, habe ich quer gelesen irgendwo im Netz, irgendwo in Social Media, dass Boris Schneider-Johne schon, also er hat gesagt, er weiß noch von nix, ob er wieder für die Übersetzung angefragt wird oder so. Aber wäre natürlich dann das Dream Team. Und vor allen Dingen gibt's ja dieses geile Bild. Ich meine, ihr erinnert euch aus dem ersten Monkey Island, diese Szene, wo diese Piraten da sitzen, denen man die Schatzkarte abschwatzen muss und was ja 1:1 Rotenburg ob der Tauber ist, nachgebaut.
Ja.
So, ich habe es noch nie in echt gesehen, aber das ist der Grund, warum ich mal nach Rotenburg fahren will, nur um das mal in echt zu sehen.
Da kannst du ja direkt das Taubertal-Festival mitnehmen.
Oh, spielt ihr da auch?
Da spielt ihr auch.
Ich weiß nicht, ob wir da dieses Jahr spielen, aber da haben wir schon gespielt. Das ist auf jeden Fall sehr schön. Und wenn du in Rotenburg bist, kannst du dir das Foltermuseum angucken. Das ist auch was ganz Feines, das mittelalterliche Foltermuseum. Und bei Käthe Wohlfahrt Weihnachtsschmuck shoppen.
Ja, das mache ich immer am Weihnachtsmarkt in Düsseldorf an dem Käthe Wohlfahrt.
Ja, da gibt es aber den Laden auf mehreren Etagen. Das ist ein Erlebnis, sage ich dir.
Okay. Warst du denn auch an dieser Ecke, die in Monkey Island nachgebaut wurde?
Nee. Also vielleicht war ich da, aber ich habe es nicht bewusst zu dem Zeitpunkt mir vor Augen geführt. Aber
man weiß ja auf Tour.
Aber ich habe diese Ecke aus dem Spiel vor Augen, mit diesem Kopfsteinpflaster, ne? Diese.
Genau, richtig, richtig. Und dann die drei Piraten. Ah, nee, die Männer ohne Moral waren die in der Bar, ne? Geh zu Männer ohne Moral.
Ja, das sind die dann in Großaufnahme mit dieser Pixelgrafik.
Genau, richtig. Wo der eine mal so mit dem Daumen nach hinten zeigt. Und
mit dem Papagei auf der Schulter, glaube ich.
Ja. Ach, schön. Ich glaube, es wird Zeit, mal wieder Monkey Island auszupacken. Wobei ich sagen muss, die Teile 3 und 4, die waren halt okay, aber die kamen nicht mehr an 1 und 2 ran.
Nee,
also,
nee.
Muss man dazu sagen, vor allem dieser Plot, also jetzt alle, die Monkey Island 2 nicht gespielt haben, also die zwei, die jetzt uns zuhören und Monkey Island 2 nicht kennen, dieser Twist in der Story, dass der dann LeChuck ist. So, ich fand das damals mega geil, weil man damit einfach nicht gerechnet hat. Ich fand das richtig cool.
Ja, das war halt richtig gutes Storytelling.
So, ja, und ich habe mich gefragt, warum das nie verfilmt wurde. Wobei ich dann dachte, als ich dann die ersten Flucht der Karibik-Filme sah, also entschuldige, Orlando Bloom in Flucht der Karibik ist Guybrush Threepwood. Also erzähl mir nichts.
Ein mächtiger Pirat.
Ja, eben. Also ich fand Orlando Bloom war so ein bisschen trottelig wie Guybrush Threepwood. Also das war schon angelehnt an Monkey Island, ohne es offiziell so zu nennen. Und jetzt, wo Lucasfilm und Disney ja eins sind, können die ja eigentlich mal endlich Monkey Island
filmen. Stimmt.
Das stimmt, ja, war aus einer Hand, ja. Sagt mal, das soll ja wieder ein normales Adventure werden, ne? Also im Grunde genommen Point and Click, so vom Genre her. Das ist ja eigentlich, gab immer mal wieder Wellen, wo das wieder so hochkam, aber eigentlich ist das Genre ja ziemlich tot. Glaubt ihr, das ist die richtige Entscheidung?
Ja, ich glaube, das holt schon die Fans von damals ab. Und ich glaube, auch die sollen angesprochen werden. Ich glaube nicht, dass das jetzt ein Spiel ist für die Generation meines Sohnes, der jetzt 13 ist, der sich jetzt davor setzt, der das vielleicht auch toll findet. Aber ich glaube, die sollen nicht primär mit dem Spiel angesprochen werden.
Ja,
es gab ja neulich auch dieses, wie ist es, Trubabrock?
Trüberbrook, genau, von Böhmermann, ja, von der BTF, ja.
Genau, das war ja auch so ein Point-and-Click-Ding. Das fand ich auch sehr cool tatsächlich. Und dann gab's, war das nicht sogar auch von Ron Gilbert?
Thimbleweed Park.
Thimbleweed Park, das fand ich auch richtig gut. Das war richtig toll.
Stimmt, ja.
Hat mir auch sehr gefallen. Hat mir auch sehr gefallen, Thimbleweed Park. Wobei, als ich den Monkey Island Trailer postete in Social Media, schrieb ein Kumpel von mir drunter, Benedikt Walter, den kennst du übrigens auch, lieber Andreas, den
Kollegen
vom ZDF, der schrieb drunter, er fand Thimbleweed Park enttäuschend. Und ich denke, Alter, du bist der erste Mensch, der sagt, dass er Thimbleweed Park enttäuschend fand, weil alle anderen, die ich kenne, fanden das super. Und er sagte, nee, also bei ihm im Umfeld fanden das Spiel alle enttäuschend. Ich fand es ein bisschen lang.
Weil zu schwer?
Ich fand es auch ehrlich gesagt ein bisschen schwer, aber er fand es irgendwie enttäuschend. Also vielleicht keine Ahnung, woran es lag, aber war der erste Mensch, den ich kannte, weil ich fand Thimbleweed Park sehr lustig auch.
Ja, es hat mich in Teilen sehr an hier Maniac Mansion erinnert, ne? Mit den verschiedenen Charakteren und so, das war schon echt gut.
Ja, genau, richtig. Also ich glaube auch, Andreas, dieses Point-and-Click-Ding, also dass das Genre nochmal wiederbelebt wird, groß glaube ich nicht. Aber ich glaube, wie willst du Monkey Island sonst machen als Action-Adventure? Ich glaube nicht. Also von daher deswegen. Ego-Shooter, genau. Deswegen, das ist eigentlich eine gute Entscheidung. Wobei ich habe vor ein paar Jahren gelernt, dass Monkey Island relativ zeitlos ist, weil meine Tochter hatte in der Schule einen relativ coolen Lehrer und der hat mit den Kids im Deutschunterricht Monkey Island besprochen. Also der Lehrer ungefähr in unserem Alter, ziemlich cooler Typ, und der hat mit denen Monkey Island, wo ich sagte, das war cool. Bei uns konnten die Lehrer nicht mal einen Computer anschalten.
ja, ich meine, also wenn man so mal davor setzt, ja, ich habe meinen Sohn mal eine Stunde das Remaster von Tag des Tentakels spielen lassen.
Oh.
Dem Maniac Mansion Nachfolger, und das hat er auch, das fand er super, ja. Also tolle Stimmen und das fand er ganz lustig. Ist da nicht dran geblieben, ne? Aber trotzdem, er fand das gut. Also grundsätzlich hat das Genre noch eine Zukunft.
Ja, das denke ich auch. Vor allen Dingen, ich meine, Tag des Tentakels war das Geilste. War das erste von LucasArts mit Sprachausgabe? Ich glaube ja, wenn ich mich so wenn ich dran erinnere, war es zumindest eines der ersten mit Sprachausgabe.
Das auf jeden Fall, Text, ja. Ne?
Und kann ich mich noch sehr gut dran erinnern. Fand ich auch sehr geil, Day of the Tentacle. Diese Zeitreiseaspekte, die Nerd-Querverweise.
Das ich fand diese Rätsel, die über die Zeitepochen hinweg gemacht werden mussten, die waren mega gut.
Die Statue, wo du dafür sorgen musstest, dass in der Vergangenheit die Statue den Säbel auf der anderen Seite gemeißelt bekommt, damit du dich dann, wenn dein in der Gegenwart oder Zukunft, wenn dann dein Bürostuhl an der vorbei rast, dass du dich an dem Säbel dann festhalten kannst. Also das war wirklich brillant, genau.
Ja, eben, richtig. Du musst vierdimensional denken, Marty, wie Dr. Emmett Brown sagen würde an der Stelle. Großer Gott, wo wir gerade beim Thema Retro sind, es erscheint ja dieser Tage der Amiga 500 Mini.
Auch das noch.
Ja, sind so Retro-Konsolen, ist das was, Chris, was du cool findest, oder ist das ein Trend, wo du sagst, das ist zu Ende erzählt?
Nee, ist leider ein Trend, den ich gerne mitmache. Ich habe mir diese NES Mini und die Super NES Mini und hier auch diese Game & Watch von Nintendo irgendwie alle besorgt. Und die Game & Watch spiele ich tatsächlich recht regelmäßig. Diese Mini-Konsolen tatsächlich eher nicht. Die sehen halt schick aus. Aber die ganzen Spiele gibt es ja auf der Switch in den entsprechenden Retro-Apps, wo man sie dann auch mit dem richtigen Controller sogar spielen kann mittlerweile, wenn man sich den dann auch noch dazu holt. Aber ja, ich bin da schon Opfer. Und der Amiga 500 Mini, der reizt mich ja jetzt auch schon wieder direkt. Obwohl ich weiß, dass das eigentlich überflüssig ist.
Ja, das Coole an dem finde ich, da ist, glaube ich, so eine Original-Amiga-Maus dabei. Ich glaube, das Ding zu berühren, ist, glaube ich, das, wo ich Bock drauf habe.
Und dann AK-9.
Oh ja.
Ja, und beim C64 Mini war ja, glaube ich, ein Competition Pro dabei, wenn ich das richtig weiß. Aha. Also ja, dieses Zubehör, das finde ich auch ganz süß. Weil das Problem ist ja, beim C64 Mini war die Tastatur ja ein Dummy. Weil die war sozusagen zu klein. Die haben sie nicht zum Laufen bekommen. Wie ist das beim Amiga? Ich glaube, die Tastatur geht auch nicht, ne?
Ich habe keine Ahnung, ich habe ihn noch nicht. Ich warte drauf auf das Paket. Das müsste bald kommen, damit ich es ausprobieren kann. Aber wird wahrscheinlich auch nicht so sein, glaube ich nicht. Ja. Also die Details sind halt cool. Bei dem Mega Drive Mini kannst du den Schacht so ein bisschen aufmachen und so und die Lautstärkeregler bewegen. Also das sind so die liebevollen Details, die das Ding halt schick machen. Aber wie Chris sagt, ne, es ist halt echt eher so ein Deko-Artikel, so ein bisschen wie, ich meine, ich habe das Lego NES hinter mir im Regal stehen.
Oh, auch schön.
Was auch sehr viel Spaß gemacht hat zu basteln. Aber es steht halt auch da rum. Und ich sehe gerade bei dir im Hintergrund, Chris, sehe ich den Millennium Falcon von Lego, ne?
Ja, das ist richtig.
Ah, auch ein schönes Teil.
Den hat man mir zum 40. geschenkt.
Ah, ja, das sind so, weißt du, so, da bekommt man mit 40 wieder Lego.
Ja.
Ist ein paar Tage beschäftigt. Aber ging dir das mit Lego auch so? Als ich dieses NES gebaut habe, ich gedacht so, Alter, wieso sind auf den zwei Seiten Anleitungen irgendwie vier Steine, die verbaut werden? Die Anleitungen sind so dick und du hast so ganz viele so sehr kleinteilige Schritte, wo ich dachte so, Alter, was lernen die Kinder heute mit Lego?
Nee, Lego war eigentlich nicht weg bei mir. Deswegen, das war so immer präsent. Deswegen habe ich so diesen ganzen Wandel hin zu den jetzigen Anleitungen auch so voll mitgemacht. Und mein Sohn ist da Gott sei Dank auch seit ja, jetzt fast auch 10 Jahren total angefixt. Und das,
geil.
Das, was der Bruder mit den Konsolen, ist jetzt der Sohn mit dem Lego. Das ist ganz praktisch.
Das ist mega gut. Ich muss sagen, weil ich habe bei Lego, ich habe jahrelang kein Lego mehr angepackt. Und dann gab's bei Lego, dann gibt's da so einen Steintrenner, wo ich sag so, Alter, also bei mir hatten die Steine alle Bissspuren, weil die Lego-Steine mit Zähnen getrennt, da waren so Kerben drin.
Ja.
Genau so war's.
Ja, genau.
Nee, aber mittlerweile ist das ja auch eine sehr meditative Beschäftigung geworden. Man nimmt sich auch viel mehr Zeit. Also für den Falken habe ich, glaube ich, 2 Jahre gebraucht. Immer mal wieder so in Etappen und
ja. Ach, cool. Also gut, das ist natürlich so eine Sache. Da kann man sich dann, beiseite stellen, wieder auspacken. So wie Modellbau, aber ein bisschen cooler.
Genau.
Apropos, Entschuldigung.
Ich hab hier so ein Eckchen freigeräumt. Da steht dann immer so ein Modell, was dann immer mal wieder weitergebaut wird. Aktuell der 911er Porsche. In der Collectors Edition. Also nicht das Technikmodell, sondern dieses Creator, nicht Collector.
Oh.
Und dieser.
Check.
Ja, aber der steht jetzt auch schon seit Dezember hier eingepackt. Den gab es zu Weihnachten. Und ja, der Moment ist noch nicht gekommen.
Aber apropos Zeitvertreib und apropos Retro, nicht nur wir müssen irgendwie oder mussten uns die Corona-Zeit irgendwie anders beschäftigen, sondern eben Spieleentwickler auch. Und die andere große Adventure-Schmiede war ja Sierra Online, die ich abgöttisch geliebt habe. Space eigentlich Quest. Noch mehr Space Quest, Police Quest, King's Quest, Hero Quest, alles mit Quest. Genau, und die Leute, nämlich Roberta Williams, die hat sich entschlossen, sie macht jetzt ein Remake von Colossal Cave Adventure. Also, das war zwar nicht ihr Spiel damals, war auch, glaube ich, gar kein Sierra Online-Spiel, aber das war ja, wenn ich das richtig weiß, war es Colossal Cave Adventure das erste grafische Adventure überhaupt. Vorher gab es nur Text-Adventure. Damals auf dem Apple II, der eine ganz, ganz bedeutende Plattform für Videospiele war. Und Apple hat es dann später vergeigt. Aber zu den Zeiten war wirklich Apple II war eine riesenwichtige Plattform. Genau, und das wird jetzt auch, da gibt es auch ein Remake von Roberta Williams.
Okay, von dem Spiel habe ich nie gehört. Also bei Roberta Williams denke ich immer dran, die haben ja dieses war das ein Text-Adventure, dieses Sex-Ding, wo sie nackt im Pool auf dem Cover ist?
Ach, ja. Ich glaube, was so ein bisschen als Vorlage zu Leisure Suit Larry.
Genau, richtig. Diente, ne? Genau, die hatten so ein Text-Adventure mit sexuellem Content irgendwie. Und da war auf dem Cover war ein Pool, ein echtes Foto von Roberta Williams. Ich glaube, Ron Williams, ihr Mann war mit dabei. Und noch ein dritter als Butler. So, und Roberta Williams war oben ohne diesen Pool halt einfach.
Ah, okay.
Ich kann mich bei Sierra Online oder bei Sierra kann ich mich nur an die Two Guys from Andromeda erinnern. Und ja, dann auch dieses, das war doch die Space Quest.
Space Quest, ja, richtig.
Geschichte. Ja. Und das war mein erstes Sierra-Spiel, Space Quest 1, The Sarian Encounter. Das habe ich mit meinem Vater damals in so einem kleinen Computerladen, wo noch so der Besitzer den Amiga repariert hat, auch wenn er kaputt war, ne? Wo er dann im Hinterzimmer so mit Lötkolben hantiert hat. So eine richtige Nerdhöhle. Und da habe ich dieses Spiel gekauft. Da war ich, glaube ich, 7, 8, 9, 10? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall konnte ich kein Englisch. Und ich habe dieses Spiel gekauft, weil das sah halt von den Bildern hinten auf der Packung so toll aus. Und dann habe ich das halt zu Hause reingeschoben in den Amiga damals. Ja, da muss ich so 10 gewesen sein. 9, 10 Jahre alt. Und habe halt keine Ahnung gehabt, wie man dieses Spiel bedient. Weil ich halt diese Point-and-Click-Adventures schon kannte. Dann war großes Rätselraten und ich glaube 3 oder 4 Jahre später habe ich das erste Mal begriffen, wie dieses Spiel funktioniert und habe es dann auch erst spielen können.
Das war doch damals, das war doch damals dann noch, das Sierra war noch mit der Texteingabe.
Genau, du musstest halt englische Befehle eingeben und konntest natürlich auch sterben bei dem Spiel. Das war jetzt auch was dann später bei den Point and Clicks nicht mehr der Fall war. Da kamst halt nicht weiter, aber du konntest nicht sterben. Bei Sierra war es ja eiskalt, eine falsche Bewegung und alles von vorne.
Ja, genau. Und wenn du nicht gespeichert hattest, ne, F5 gedrückt hattest, dann war dein Spielstand auch weg, ne? Also das war deine Verantwortung.
Das Schlimmste bei Space Quest war, da gab es eine Stelle, wo man am Anfang auf dieser Raumstation ist und wenn man da ein Teil vergisst, das mitzunehmen, dann kommt man auf dem Planeten, auf dem man danach ist, nicht weiter. Und man kommt auch nicht zurück auf diese Raumstation. Das heißt, zu dem Zeitpunkt ist dieses Spiel für dich gelaufen. Das musst du aber erstmal realisieren, dass dir dieses Teil fehlt.
Ja, stimmt, da war Sierra wirklich gemein, also auch mit dem Sterben können. Ich erinnere mich dran, ich glaube, mein erstes war nicht Space Quest 1, sondern Space Quest 2 oder 3. Und genau, da gab es auch eine Stelle, ich kann mich nicht mehr so genau dran erinnern, aber ich starb oft, das weiß ich noch. Und das ist ja cool, dann ging das ja eine Zeit lang, dass man gar nicht mehr starb in Spielen oder Continue machen konnte und so. Und jetzt ist ja Permadeath wieder ein aktuelles Thema bei so modernen Hits wie Elden Ring zum Beispiel.
Oder Last of Us, da gibt's ja auch den.
Oder Last of Us. Hm. Richtig, richtig, das stimmt. Das stimmt. Ja, apropos, Chris, du bist ja dann, hast ja Schule gemacht, hast ja auch dann tatsächlich was Vernünftiges gelernt. Du bist ja Doktor der Informatik. Also auch das, was du studiert hast, hatte dann ja doch irgendwie weitestgehend damit zu tun. Weil ich weiß noch, meine Eltern haben gesagt, weil ich so gedaddelt habe und so, studier doch Informatik.
Genau.
Habe ich natürlich nicht gemacht, aber war das bei dir auch so? Ich studiere auch Informatik, du kannst doch mit Computern so mitspielen.
Ich hatte tatsächlich auch immer so das Interesse, wie funktionieren Computer und wie kann ich so ein Ding programmieren? Und das fing dann auf dem C64 an mit Basic und mit dem Amiga, da gab es das ja dann auch hinterher. Und das waren so die ersten kleinen Programmchen, die man so geschrieben hat. Und dann hinterher so mit ein bisschen Turbo Pascal und so ein Kram. Zu C hat es nie gereicht, da kam dann direkt irgendwann Java. Und das war dann so schon zu Studienzeiten. Aber das hat mich schon immer interessiert. Und lustigerweise habe ich so mit 16, 17, als es so losging, dass man sich mal so Gedanken macht, was macht man so jetzt nach dem Abi, habe ich immer was gesucht, was mit Musik und IT zu tun hat. So, und dann war ich eine Zeit lang irgendwie auf dem Trip so Toningenieur. So, das war so irgendwie Technik und Musik. Und das ist dann aber auch nicht geworden. Dann gab es den Zivildienst, da war dann auf einmal Medizin auch interessant. Und irgendwie war aber das Schöne immer, dass Informatik sich mit allem verbinden ließ. Medizinische Informatik, Medieninformatik. Also du hast, das ist so breit gefächert gewesen und wahrscheinlich immer noch, weil du ja in jedem Bereich Informatik oder Datenverarbeitung, elektronische Datenverarbeitung irgendwie brauchst. Und das gehört ja alles irgendwie dazu. Und deswegen war das einfach so unfassbar gut, dass man sich da in dem Hauptfach auch noch mal so eine Nische suchen konnte. Und glücklicherweise ist es ja dann so gekommen, dass ich dann die Informatik eben als Studienfach abschließen konnte. Gleichzeitig die Musik irgendwie auch funktioniert hat. Und jetzt bin ich halt in der glücklichen Situation, zwei Jobs machen zu können, die beide sich gar nicht so anfühlen wie ein Job. So, also ich kann, glaube ich, behaupten, ich habe noch nie gearbeitet, weil es fühlt sich einfach nicht so an.
Ja. Und wie gewichtest du die? Also
ich habe das Hobby zum Beruf gemacht und den Beruf zum Hobby. So, das ist so, es hat sich einfach umgedreht irgendwann. Irgendwann kam so der Turning Point 2013, 2014, wo dann aus dem Hobby der Musik auf einmal der Beruf wurde und aus dem Beruf der IT dann das Hobby.
Aber das ist immer noch Teil deines Alltags. Weniger,
ja,
aber.
Das, okay. Ja, klar, das ist halt, ist halt durchaus ein Freizeitvergnügen.
Ja, okay.
Wie bist du zu den Broilers gekommen? Ich meine, in Dortmund studiert, die Broilers gab es 2000. Wann hast du angefangen zu studieren? 2000 hast du vorhin gesagt, ne?
Wintersemester 1999.
Wintersemester 99, das heißt, da gab es die Broilers schon fünf Jahre, wenn ich es richtig im Kopf habe.
Ja, nicht in meiner Welt, aber sie gab es schon.
wie bist du dann zur Band gekommen? Wie kam dann das Ding, dass du Musiker wurdest, oder?
Also ich habe so mit 14, 15 angefangen, in Bands zu spielen. Das waren dann erstmal so hauptsächlich so Rock-Cover-Bands, 80er-Jahre-Rock-Zeugs und sowas. Was aber richtig gut war, weil da hat man echt was gelernt, weil die ganzen Sachen nachzuspielen, da musste man sich schon so ein bisschen mit auseinandersetzen und reinfuchsen. Und dann war das so zum Abitur hin, zum Beginn des Studiums ist das so ein bisschen eingeschlafen. Da habe ich dann so ein bisschen mit verschiedenen befreundeten Sängern so Klavierbegleitung gemacht und solche. In der Doo-Wop-Band habe ich mal gespielt, habe so ein bisschen Klavierbegleitung gemacht. Das waren dann mehr so Oldies, also Rock'n'Roll-Dinger. Und dann ging es 2000 weiter, dass ich mit einem alten Schulfreund in einer Rockabilly-Punk-Rock-Band wieder gestartet bin. Das war damals Code 45 aus Oberhausen. Passt sehr gut zur Folge 45 jetzt hier gerade, sehe ich.
Ja. Ja, stimmt.
Und über die sind dann sowohl der Sänger Nikolas als auch ich zu den Porters aus Düsseldorf gelangt. Irish Folk Punk mit Volker Grüner und seines Zeichens ja damals auch Sänger von 4 Promille. Mhm. Und 4 Promille, Porters und Broilers haben sich in Düsseldorf einen Proberaum geteilt. Und so kam dann die Verbindung zum Broilers, so haben wir uns kennengelernt und irgendwann nach der Veröffentlichung der Lo-Fi war dann der Bedarf irgendwie da, live ein Keyboard mit auf die Bühne zu bringen. Und dann rief Sammy mich irgendwann mal an, weil er irgendwie wusste, da ist jemand, der spielt zumindest Akkordeon und kann wohl auch Keyboard spielen und fragt, ob ich Bock habe. Und nach ein, zwei Unterhaltungen war ich dann mal bei der Probe und habe festgestellt, hey, das macht Bock. Und dann haben wir uns auch eher so auf so einer freundschaftlichen Ebene erstmal so kennengelernt und beschnuppert, sind halt irgendwie Kumpels geworden und ich habe dann auch parallel noch bei den Porters gespielt bis 2006. Und 2006 war es dann so, dass ich dann komplett zu Broilers gewechselt bin. Und ja, aus dieser Freundschaft und dieser Band sind jetzt mittlerweile ja dann auch schon 2004 weil mein erstes Live-Konzert mit den Herrschaften. Lass mich rechnen, 18 Jahre. Also wow. auch fast 20 Jahre jetzt.
Ist ja auch krass. Jetzt sagst du, ihr seid Freunde geworden und so weiter, aber Sammy, euer Sänger, ist ja auch Gamer. Der ist absolut. Ja auch für einen guten Zock zu haben. War das dann schon, klingt jetzt total klischeehaft, aber war das auch so eine gemeinsame Basis, dass ihr beide das gleiche Gaming-Hobby geteilt habt?
Nee, weiß ich gar nicht, ob das bei ihm zu dem Zeitpunkt auch schon so aktiv war. Wahrscheinlich schon, auch so, ne, die Konsolen, die alle hatten, waren ja auch da vorhanden, so was Super Nintendo und sowas angeht, Mario Kart und so weiter. Aber da war mir das zumindest nicht so bewusst, dass er auch so in dieser Gaming-Szene aktiv ist. Das kam erst so in den letzten Jahren, dass das so ein bisschen auf dem Schirm kam.
Ist das denn so ein Thema auf Tour, sag ich mal? Also ist das so, dass ihr auch auf Tour irgendwie eine Konsole dabei habt im Bus oder zumindest eine Switch irgendwie im Rucksack, weil man ist, also, wenn man auf Tour ist als Musiker, man hat ja durchaus immer mal wieder so Phasen am Tag, wo man wartet. Auf den Soundcheck wartet, auf den Einlass wartet, auf den Busfahrer wartet. Überbrückt man das auch mal mit Zocken irgendwie? Hat man da was dabei oder zockt ihr auf Tour gar nicht? Oder zockst du auf Tour gar nicht?
Ne, als die Switch neu rauskam und ich sie dann relativ zeitig in Händen hielt, da hatte ich die mit auf der damaligen Tour. Das war, glaube ich, Ende 2017, Anfang 2018, glaube ich. Mhm. Und da haben wir dann hin und wieder schon Mario Kart gespielt an den Nachmittagen. Und ich habe abends im Bus immer noch Breath of the Wild gespielt, das weiß ich noch. Aber das war auch diese eine Phase, weil es neu war und weil es lustig war. Aber irgendwie schafft man es dann auf Tour dann doch nicht, dass man sich da wirklich auch mit der Ruhe, die man dann für solche Spiele manchmal braucht, auch hinsetzt. Also Mario Kart ist ja jetzt eine Ausnahme oder Mario Party oder sowas, aber wenn ich jetzt da auch an irgendwelche größeren Titel denke, so da muss man sich ja auch so ein bisschen
klar
reindenken und das funktioniert dann auch nicht so richtig auf Tour.
Kann ich mir das vorstellen, dass ihr als Band auch, ich sag mal, spielt ihr Mario Kart dann auch mit den anderen aus der Band oder sind da vielleicht, ich weiß nicht, ich probiere gerade, ich weiß nicht, ob Andi wirklich Schlagzeug, ob euer Schlagzeuger Andi wirklich so ein, kann der Konsole? Ich kann es mir jetzt schwer vorstellen, ehrlich gesagt.
Ich glaube, ihm fehlt auch die Faszination.
Ja, okay.
Ich glaube, er hat es probiert. Okay. Er war stets bemüht, sagen wir.
Aber ihr spielt dann schon auch mal zusammen, wenn ihr denn was dabei habt, Mario Kart.
Ja, also ich kann mich erinnern, auf dieser Tour, auf dieser besagten, hatten wir dann immer irgendwie so einen Fernseher im Backstage, da wurde dann die Konsole angeschlossen und dann stand das da den ganzen Tag. Und dann gab es immer wechselnde Besetzungen, die da mal vorbeigelaufen sind und dann wurde da ein bisschen gespielt. Manchmal auch an der PS2, FIFA und sowas. Also doch, also das passiert schon, dass da auf Tour auch mal gespielt wird.
Jetzt haben ja eure Kollegen die ja aus einer ähnlichen Stadt kommen wie ihr, ähnliche Musik machen, die Toten Hosen, haben ja vor Jahren mal ein Tote Hosen Singstar rausgebracht. Gab es bei euch in der Band mal Überlegungen, in irgendeiner Art und Weise mal vielleicht ein Broilers Guitar Hero oder generell vielleicht ein Broilers GTA oder
oder den Auftritt auf der Gamescom, wo ihr dann, ich weiß nicht, irgendwie Nintendo-Theme-Tunes oder sowas nachspielt, Punk-Rock-Variante.
Also, Broilers GTA wäre, glaube ich, was für Sammy, der ist ja riesen GTA-Fan, das ist ja sein Haus- und Hofspiel. Dafür kauft er sich ja Konsolen. Das ist ja der Grund, warum man da die Konsole kauft. Kann ich aber auch nachvollziehen. Ist ja wirklich toll.
Ja.
Nee, aber so Bestrebungen in Richtung dieser ganzen Musikgeschichten, Singstyle, Guitar Hero und so weiter. Also jetzt zumindest von uns aus aktiv. Eigentlich eher nicht. Ich weiß nicht, was passieren würde, wenn man uns mal fragt.
Jetzt gibt ja Bands, die verweigern sich solchen Lizenzdeals fast grundsätzlich. Also ich bin der weltgrößte Fan der Beastie Boys und die haben eigentlich fast immer solche Lizenzdeals abgelehnt, pauschal. Sie waren einmal in irgendeinem Electronic Arts, so ein Street Basketball-Game, da waren die mit dabei, aus dieser EA Big-Serie. Und das war riesen News, dass die Beastie Boys einen ihrer Tracks lizenziert haben. Also es gibt auch Bands, die machen das einfach nicht. Ihr würdet das grundsätzlich machen oder seid ihr da auch so ein bisschen ideologisch, dass ihr sagt, das ist irgendwie Kommerz, Musik gehört auf die CD und nicht in Fernsehspot oder sonst wohin?
Ja, sicherlich ist so ein, gerade wenn es jetzt so um Alben geht, ist es schon so, dass man das Album ja als Gesamtes betrachtet und da jetzt losgelöst davon Songs für welchen Zweck auch immer zu lizenzieren, schon, da muss der Zweck schon gut sein. Aber ich weiß nicht, ob so ein richtig cooles Spiel auch dazu führen würde. Ich würde jetzt als Beispiel zum Beispiel so damals dieses erste Tony Hawk Pro Skater auf der PlayStation. Ich meine, das war mega. Und das war, da haben wir Nachmittage, Nächte einfach da gesessen und dieses Spiel gespielt und dabei einfach auch richtig coole Musik gehört, weil da alles dabei war, was damals in dieser American Skatepunk Szene Rang und Namen hatte. Und das war halt einfach geil. Und
ja.
Ich glaube, in so einem Format, mit so einem Format könnte man auch heute noch diverse Bands locken und dazu bringen, dann doch auch teilzunehmen. Weil das ist ja mehr ein Punkrock-Sampler gewesen, zu dem man dann auch noch geil Skateboard spielen konnte.
Ja. Das war Jugendkultur und Underground-Kultur auf eine CD gepresst.
Ja. Absolut. Ja, vor allen Dingen ist der Soundtrack von Tony Hawk ist ja wirklich so ein Lebensgefühl der 90er. Also wenn du dir den Soundtrack anhörst, ich meine, jeder von uns aus unserer Generation hört einen Song, zum Beispiel Penguins and Polar Bears von Millencolin, jeder hat sofort Tony Hawk vor Augen. Bei dem ganzen Soundtrack, so geht's mir zumindest. Also, Gott, wie hieß die Band, die Last Resort gemacht hat? Die hatten noch einen zweiten Hit und der war bei Tony Hawk.
Genau der, richtig.
Wenn ihr es wisst, schickt uns eine böse Hassbotschaft über Facebook, so wie neulich, als ich zugegeben habe, dass ich die Regenbogenstrecke bei Mario Kart auf dem SNES nie gesehen habe in echt, weil ich nie so weit gekommen bin, wo mir ein Hörer unseres Podcasts dann schrieb, Schande über dich, er hat recht.
Schande über dich.
Regenbogen Asche über dein Haupt.
Ja. Definitiv. Was würdest du sagen, Chris? Gibt es so ein Spiel, wo du sagst, das wäre so das Spiel deines Lebens, in Anführungsstrichen, oder so das Spiel, ja, das dich so immer wieder begleitet, was du immer wieder auspackst?
Was ich tatsächlich immer, immer, immer wieder spiele, ist Pac-Man, Donkey Kong und Zelda 1. Ich weiß auch nicht, warum Zelda 1, dass ich spiele es immer wieder. So, das jetzt, ist einfach.
Jetzt gerade auf dem Handheld da, ne?
Jetzt gerade auf dem Game & Watch Handheld, genau. Ja, und es kommt einfach immer wieder die Zeit, wo ich dann wieder drüber stolper und denke, ach, guck mal, jetzt spiele ich mal wieder Zelda. Das habe ich, glaube ich, auch auf dem Wii Retro-Emulator gespielt, auf dem Wii U-Retro-Zeugs, auf der Switch, auf der NES selbst. Also überall, wo es das gibt, spiele ich das dann auch.
Boah, mega gut.
Und es wird auch nie langweilig.
Ja, das
erste Zelda habe ich tatsächlich nie durchgespielt, ehrlich gesagt. Ich habe es ein paar Mal angefangen, Aber
Schande.
Schande über dich. Halt und Schande, nennen wir den Podcast doch einfach um. Nein, aber ich habe das erste Zelda nie durchgespielt, weil mein Kumpel damals hatte Zelda 2 auf dem NES. Wir haben tatsächlich sehr viel Zelda 2 gesuchtet, gar nicht so sehr den ersten Teil.
Aber war 2 das, wo es diese 2D-Sidescroll-Elemente gab?
Ja, richtig. Fand ich total gut damals. Heute sagen ja viele, das war doof. Ich fand das cool.
Ich fand das auch schlimm.
Ja. Okay. Ja. Ich bin bei Tobi, ich habe eins auch nie durchgespielt. Ich fand
Schande!
Schon, ja, Schande auch über mich. So viel Asche haben wir gar nicht, um sie zu verteilen. Aber vor allem keine Regenbogenasche. Aber ich fand das, allein schon diese Octoroks direkt am Anfang, ja, die diese blöden Dinger da spucken, es ist relativ schön.
Es also geht gut los, ja.
Ja, eben, du bist dauernd am Sterben. Ob du jetzt Space Quest gespielt hast oder Zelda, es war irgendwie. Früher war es einfach hart, ne?
Ja, die Frustrationstoleranz musste noch eine andere sein damals.
Ja, vor allem, was ich in der früheren Folge auch schon mal gesagt habe, die Frage ist ja immer, wo sucht man den Fehler? Und heutzutage, wenn man stirbt, schimpft man auf den Hersteller und sagt, das Spiel ist scheiße, es ist einfach zu schwer für mich, aber der Hersteller ist schuld. Und damals, in den Zeiten, wir haben noch die Fehler bei uns gesucht, ja, wenn du erst nach 2-3 Jahren eben dieses eine Spiel wirklich verstanden hast, bei mir war das Zack McCracken zum Beispiel, ich glaube, ich habe es nie geschafft, mit diesem Bus da wegzufahren. Ich war immer nur in dieser blöden Wohnung. Und ich habe das nie kapiert, jahrelang so. Aber der Fehler lag halt bei mir. Und das habe ich auch so verstanden, ja. Ich war halt der Dumme. Also irgendwie hat sich auch so die Erwartungshaltung Bringschuld und so, das hat sich auch irgendwie ins Gegenteil verkehrt.
Aber auch diese Momente, also die kommen ja heute einfach nicht mehr vor. So, wenn man so, wo du gerade sagtest, jahrelang, wochenlang, monatelang, was auch immer, einfach das Spiel weglegt und nicht weiter weiß, irgendwann steckt man es wieder rein und dann kommt einem dann die Erleuchtung und man fährt auf einmal mit diesem Bus weg und denkt sich, ach, dieses Glücksgefühl. Das hatte ich ja bei Space Quest, als ich verstanden habe, dass man da Kommandos eingeben muss.
Ja, aber ja. Genau das, und ich glaube, umso Glücksgefühle wird man heute durch Ingame-Hilfen durchaus ein bisschen, ich meine, klar, die Spiele sind auch komplexer und so weiter, aber das wird einem so ein bisschen genommen heutzutage, ne? Dieses Glücksgefühl, dass man selber auf eine Lösung kommt, auch wenn es länger dauert halt, ne?
Ja, und ich muss aber auch sagen, ich hätte auch gar nicht mehr die Zeit und die Muße, mich damit so auseinanderzusetzen. Das ist auch, das habe ich bei diesem Last of Us auch wieder gedacht, das in diesem Hardcore-Modus, wo man dann wirklich tot ist, wenn man tot ist, so, und das am besten so kurz vor Ende des Spiels, so, dann drehst du durch. Das ist einfach, es ist unfucking fassbar. Das geht nicht. Und dann wieder von vorne anzufangen, zu sagen, den Ehrgeiz habe ich jetzt, das alles nochmal zu spielen. Und das ist ja jetzt auch kein Spiel, wo man, ich sag jetzt mal hier so Super Mario auf dem Gameboy damals, so, ne, wenn du da gestorben bist und wieder von vorne angefangen hast, das ganze Spiel spielst du ja in 30 Minuten durch.
Ja,
das stimmt. Ist ja bei so einem Riesentitel auch überhaupt nicht möglich. So, da sitzt du ja dann wieder tagelang, um dich wieder dahin zu bringen, wo du gerade gestorben bist. Und dass das jetzt auch nicht irgendwie das Schönste ist und die tollste Herausforderung für jeden Spieler, kann ich auch gut nachvollziehen.
Ja, das ist absolut richtig. Das ist natürlich wahr. Aber halt, wie gesagt, so ab und zu mal noch so einen Moment oder so einen Mut, eine Stelle einzubauen, wo man ein bisschen dran tüfteln muss, ein bisschen Geduld haben muss. Ich habe zum Beispiel fürs erste Monkey Island auch Monate gebraucht. Ich habe immer einmal die Woche mich mit einem Kumpel getroffen und wir haben dann einmal die Woche uns wirklich zum Monkey Island Spielen getroffen und haben halt uns erst bei Dial a Pirate schon beömmelt. Dieser Kopierschutz am Anfang. Ja, wann wurde dieser Pirat auf Tortuga erhängt? Und dann haben wir halt manchmal echt da gesessen davor und haben gar nicht geklickt den ganzen Nachmittag, weil wir einfach nicht wussten, wie wir weiterkommen. So.
Bis die Lösung in der Powerplay veröffentlicht wurde.
Die wir nicht gelesen haben tatsächlich. Wir haben wirklich drüber gegrübelt.
Ich habe mal eine
Lösung in der Powerplay, ja.
Ich habe mal eine geschrieben für die Powerplay.
Nein,
oh, doch, welches Spiel? Ich glaube, es war Sam & Max. Der erste
Teil von
Sam & Max. Und das hab ich eingeschickt.
Oh, großes Spiel.
Das habe ich eingeschickt. Und dann kam nur die Antwort, dass jemand anderes schneller war. Das war ja immer so, die erste Lösung wurde dann veröffentlicht. Und dann habe ich als Trostpreis habe ich eine unterschriebene Autogrammkarte von dem Redakteursteam bekommen. Von Volker Weitz, Heinrich Lehnhardt war dabei.
Oh, schön.
Und also diese ganzen alten Powerplay-Redakteure. Und einen kleinen Trantor-Schlüsselanhänger. Das hat man mir dann geschickt für meine Mühen.
Aber süß,
Fand ich süß. War jetzt gar nicht negativ gemeint. Fand ich
eine Autogrammkarte süß. Von Heini Lehnhardt, hallo.
Eben. Das war so eine Redaktionsautogrammkarte, wie so eine Bandkarte.
Ja, und aber Sam & Max Hit the Road ist auch für mich eines der besten Spiele überhaupt. Dieser latent, also ist natürlich sehr, sehr lustig und unterhaltsam, aber diese latente Gesellschaftskritik mit dieser furchtbaren Oberflächlichkeit der US-Gesellschaft, mit dem riesen Wollknäuel oder was das ist und so, und überall nur Elvis und Tiki und so, also dieses total oberflächliche, nichts ist älter als irgendwie 50 Jahre und so, also das ist wunderbar, ich liebe dieses Spiel und die, ich weiß nicht, ob du es gespielt hast auf der Switch, gibt's da jetzt die Remakes von den Telltale Sam & Max Dingern in verschiedenen Episoden, oh, Spiels, es ist wirklich dem Original würdig, richtig, richtig gut, also habe ich im letzten Podcast, glaube ich, schon Werbung für gemacht, mache ich gerne nochmal Reklame für.
Okay, schreibe ich mir auch auf, weil das habe ich nämlich auch noch nicht auf dem Zettel, weil ich hab aktuell Lego Star Wars das neue gespielt.
Oh, auch toll.
Lego Star Wars The Skywalker Saga, die haben es wirklich nochmal geschafft, da, also ich hatte Lego Star Wars 2 war mit einem Grund, warum ich mir eine PS2 damals gekauft habe. Und die haben das nochmal komplett neu angepackt. Also das ist, du hast das Gefühl, du spielst ein komplett neues Spiel. Es ist ganz anders aufgezogen und also Lego Star Wars geht immer, wobei die hätten die Lego-Männchen nicht sprechen lassen dürfen. Ich fand das immer noch cool, als die Lego-Männchen nicht sprechen konnten in den Lego-Spielen.
Ja, diese Lego-Spiele fand ich aber auch alle irgendwie gut. Also da gibt es ja tausend Stück von. Marvel, Herr der Ringe, Star Wars, was. Die Star Wars waren immer die, die mir am besten gefallen haben, aber vom Prinzip her sind die ja alle identisch.
Ja, aber richtig.
Irgendwie nett. So, das war
absolut. Auch, so, auch familientauglich. Die kann man ja auch total wirklich mit Kind spielen und
das waren so mit die ersten Spiele, die ich mit meinem Sohn gespielt habe auch. Und das Schöne ist ja, dass du da ja unfassbar lange dran hängst mit diesen ganzen Bonus-Sachen, die du suchst. Dann suchst du diese Supersteine und was weiß ich nicht was. Also das, diese Motivation, die haben sie gut hingekriegt. Dass du immer und immer wieder die gleichen Level durchläufst und immer neue Sachen findest und so. Das ist schon echt schön.
Oh ja, das stimmt. Und ja, mit Kindern spielen ist sowieso dann toll. Wobei irgendwann wird's ätzend, weil meine Tochter schlägt mich mittlerweile in Mario Kart. Und das ist halt ich spiel's immer noch gerne, aber naja, früher war ich und war sie jetzt, ist sie einfach besser.
Aber dafür gibt's doch diesen Modus, dass du nicht runterfallen kannst. Den kannst du doch dann einschalten für dich.
Genau, richtig, richtig. Habe ich, nein. Ich spiele schon Story-Driven Games, meistens in leicht im Schwierigkeitsgrad, vielleicht mal in Mittel.
Aber das ist so wie beim Bowling, die Seitenteile hochklappen.
Genau, richtig. Richtig, so damit bloß kein Kind heult, weil es die Dinger nicht trifft.
Genau.
Ja, gut, ich meine, ich bin auch der Typ für Typen wie mich, wurde auch die Teilnehmerurkunde bei den Bundesjugendspielen irgendwann erfunden, damit ich nicht so traurig bin halt, damit ich überhaupt noch was in der Hand habe.
Und dann hast du nicht mal Zelda durchgespielt.
Und dann habe ich nicht mal Zelda durchgespielt und bin nicht zur Radio. Ich bin weg. Tschüss.
Mann, Mania. Asche, Asche, Asche. Ja.
Nein, aber ich habe andere Spiele durchgespielt. Ich bin jetzt gerade dran, Super Mario World auf Super Nintendo nochmal durchzuspielen.
Oh, geil.
Ja. Das ist auch cool. Also das, ich mag es ja gerne. Das Schöne bei so alten Spielen ist ja, die kann man einfach auspacken. Man macht sie an und nach einer halben Stunde kann man sie auch wieder ausmachen, wenn man keinen Bock mehr hat. Mhm. Und man muss nicht, weil für heutige Spiele, also für so moderne Spiele, muss man sich ja wirklich einen Abend frei nehmen, damit man, weil es lohnt sich nicht, für eine halbe Stunde oder eine Stunde ein Final Fantasy anzumachen.
Ah, ja. Da kommt auch gerade in der Richtung demnächst was raus. Ich war nämlich gerade bei Nintendo zu Besuch, hier bei mir um die Ecke, ich wohne ja hier in Frankfurt, und durfte anspielen Nintendo Switch Sports, den Nachfolger von Wii Sports.
Ja.
Und das ist ja auch sowas sehr Kurzweiliges, ne? Vielleicht auch für Turbas kompatibel mit einigen alten Sportarten, die da drin sind, die man aus Wii Sports kennt, also Tennis zum Beispiel und Bowlen und Golf wird noch nachgepatcht. Und dann aber auch neuen Sportarten, da hast du irgendwie so ein Schaumstoffschwerterkampf und Badminton ist drin und so. Das ist auch ganz lustig, also hat viel Spaß gemacht, ist auch nicht einfach nur so alter Wein in neuen Schläuchen, sondern also schon neue Spiele, haben auch teilweise jetzt beim Bowlen und so die Physik nochmal aufgebohrt. Und ich wollte es nur erwähnen, weil ihr gerade gesagt habt, ne, so mal eben kurz was zwischendurch, das ist durchaus ein Trend, ne?
Ja, da vor allen Dingen Sports. Ich finde es halt gut, weil ich sag mal, man merkt, als wir noch Studenten waren, da hatten wir ja wochenlang Zeit zu spielen. Und zwar wochenlang jeden Tag. Und jetzt denkst du dir so, boah, ich will einfach auch mal ein Spiel vielleicht nur nach zwei Abenden oder drei Abenden durchhaben.
Ja, das ist ja genau das, dass du dann abends da sitzt und denkst dir, boah, jetzt ein Stündchen spielen. Wenn du aber schon weißt, diese Stunde brauche ich schon, um jetzt überhaupt die Steuerung zu verstehen,
ja,
dann bleibt es halt oft liegen. weil du sagst, ach, da muss ich mir richtig Zeit für nehmen. Und bis du dir dann diese 3-4 Stunden Zeit nehmen kannst, ist dann schon wieder irgendwie ein halbes Jahr rum und so hängt man dann ewig hinterher. Und dann kommt wieder der neue Supertitel, den man spielen muss und dann legt man den auch noch auf den Stapel und so geht's dann immer, immer weiter.
Ja, ja. denn ich meine, wenn du eine Stunde hast, da fängst du Elden Ring noch gar nicht an, oder? Also das
reicht nicht, finde ich. Und dann kommt noch dazu, dass du ja weißt, wenn du jetzt diese 2-3 Stunden dich damit auseinandergesetzt hast, die brauchst du ja dann innerhalb der nächsten 2-3 Tage auch wieder. Weil wenn du dann wieder 2 Wochen wartest und weiterspielst, ist ja auch wieder vorbei. Dann fängst du ja von vorne an.
Ja.
So, das war jetzt letztens bei mir mit dem Diablo 2 Remake. So, das habe ich mir dann auf der Switch geholt, habe dann auch angefangen, bin dann auch jetzt schon wieder halb durch gewesen, habe es dann weggelegt. Das ist jetzt auch wieder 3 Monate her. So, und jetzt weiß ich, wenn ich jetzt wieder anfange, würde ich von vorne beginnen, weil ich jetzt keinen Bock habe, da wieder mitten in der Story einzusteigen. Nee, das ist dann irgendwie schade. Aber ja, gut.
Der Einzige, der das irgendwie schafft und die Zeit sich immer rausholt, vielleicht schläft er nie, Ingo. Ingo von den Donuts, der postet ja gefühlt ein neues Spiel und dann postet eine Woche später, ich hab's durchgespielt. Immer so, Alter, kriegt er immer frei von seiner Frau oder so? Also, okay, Ingo, Elden Ring, jetzt hast du 2 Wochen frei, ich kümmere mich ums Kind. So wird das halt immer.
Ich glaube, Frau und Kind hat er gar nicht, das sind so Pappaufsteller, die der so in die Kamera hält und eigentlich zockt er nur die ganze Zeit.
Stimmt, ja. Als wir bei ihm zu Hause waren für die für eine ganz frühe Folge dieses Podcasts. Stimmt,
Frau. Sie hat nie geredet, ne? Nee,
sie genau. War gar nicht da.
Ja, ja.
Aha. So, lieber Ingo, da müssen wir uns noch mal.
Oder Ingo kriegt irgendwie von Marco Süß die Cheatcodes. Ich weiß nicht.
Vielleicht auch das, richtig. Ja, ja, Mensch, Christi, wir haben jetzt eine Stunde voll. Wir können, glaube ich, noch ewig weiter quatschen. Und es war total schön.
Ja,
war sehr schön. Gibt's noch so ein Spiel, was du dir für dieses Jahr vorgenommen hast oder wo du dich drauf freust, was gerade angekündigt ist, wo du sagst, boah, da habe ich mich heiß drauf.
Nee, tatsächlich bin ich da auch gar nicht so hinterher, mich immer über die neuesten Ankündigungen zu informieren, weil ich genau weiß, dass ich sowieso keine Zeit habe, die Sachen zu spielen. Und dann lasse ich es dann lieber einfach passieren und merke dann so ein halbes Jahr später, oh, das muss wohl ein super Titel sein, weil alle reden drüber. Ach, da gibt's noch so vieles. Ich habe ja gesagt, diese ganze PS4-Historie. Horizon liegt hier noch, der erste Teil, den muss ich mal irgendwie mir zu Gemüte führen. Da gibt's ja auch gerade wieder ein neues.
Ja, ja, genau.
Was gerade aktuell ist. Und ja, das neue GTA ist ja jetzt auch schon nicht so richtig angekündigt, aber da gab's ja auch schon so leichte Teaser in die Richtung, dass da irgendwann was kommen könnte.
In 10 Jahren vielleicht.
Wollte gerade sagen, das wird wahrscheinlich noch ein paar Jahre dauern.
Auf die PlayStation 7 halt. Dann.
Genau.
Ja. Ja, dieses neue VR-Ding, da freue ich mich echt drauf. Wobei das ja auch vermutlich erst nächstes Jahr was wird.
Ja, richtig.
Nachfolger von Breath of the Wild wäre natürlich auch was richtig Geiles.
Ja, auch 2023, gerade verschoben.
Ja, aber habe ich ja noch ein bisschen Zeit. Ja, kann ich ja noch Dying Light spielen und Horizon.
Aber wie sehr freust du dich auf so Events wie die Gamescom? Die soll ja jetzt wieder in Präsenz stattfinden im August.
Auf der Gamescom war ich tatsächlich noch nie.
Ach,
guck mal. Stand immer mal wieder auf dem Zettel, hat sich irgendwie nie ergeben. Jetzt, ich glaube, letztes Jahr oder vorletztes Jahr, die erste, die nicht stattgefunden hat, da wäre ich so weit gewesen zu sagen, da gehe ich jetzt hin, dann kam Corona und das war dann auch wieder nix. Ja, aber wenn die jetzt mal wieder stattfindet, ich denke, die werde ich mal besuchen.
So, und spätestens da werden wir uns dann in Real Life treffen und einen Kasten Bier besorgen, oder?
Sehr gut.
Also ich habe mein Hotelzimmer schon gebucht und alle, die zuhören, pro Nacht unter 100 Euro.
Bitte nochmal, kannst du mir sagen, wie du das geschafft hast? Weil ich habe nämlich auch vorhin mal geguckt, vier Nächte so, ich glaube, das billigste waren 4 Nächte, 500 Euro in einem 4-Bett-Zimmer, einem Hostel.
Alter. Ja, genau.
Und das erinnert mich noch so an diese alten Cebit-Zeiten, wo man immer hingefahren ist, wo dann die ganzen Privatleute ihre Wohnung einfach geräumt haben und dann für unfassbar viel Geld konntest du dich dann in so Privatwohnungen, so, als es noch kein Airbnb gab, einquartieren.
Ja.
Und die haben sich dann für ein Jahr einfach so ein Jahresgehalt da reingezogen mit den mit den ganzen IT-Lern, die da zur Cebit mussten. Und dann hat man in Peine gewohnt, nicht mal in Hannover.
und die haben das geschafft ohne Internet. Ja, die haben das bei Chiffre-Annonce oder wie auch immer,
genau.
Die dann die Wohnung mieten irgendwie ohne Airbnb. So nehme ich, ihr jungen Menschen.
Ha! Ja. Ja,
da wurde eBay-Kleinanzeigen noch auf Papier gedruckt, ja.
Und meine erste Band habe ich über die Lokalanzeigen in Oberhausen Kleinanzeigen gefunden.
Ach, geil.
Band sucht Keyboarder.
Ja, so sowas, genau.
Ja. Geil. Ja, wir hatten ja nichts, ne?
Ja, eben. Wobei hier bei uns, ich wohne ja auch in der Vorstadt, irgendwie bei uns gibt's immer noch den Lottoladen, wo immer noch die Leute diese Zettel hinkleben, wo hier Orgel zu verkaufen oder Porzellan abzugeben oder so Dinge.
Ja, das gibt's hier tatsächlich auch noch so in den Supermärkten. Ja, und da fehlen auch immer so Nummernabrisse. Also das muss auch jemanden interessieren tatsächlich.
Ja, eben. Es geht auch ohne Internet. So. Ja. Aber was nicht ohne Internet geht, wäre dieser Podcast. Deswegen danke, liebes Internet, dass wir so wunderbar sprechen können. Das ist ja auch ein Fortschritt, den man begrüßen muss. Ja, cool, super. Lieber Chris, vielen Dank für deine Zeit und für deine Geschichten. Das war sehr aufschlussreich.
Ja, ich danke für die Einladung. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Generell rede ich immer wieder gerne über alte Computerspiele.
Wir begrüßen dich bestimmt vielleicht gerne dann nach der Sommertour auch nochmal, wenn du Bock hast.
Ach, sehr gern.
Ja, cool. Klasse.
Ja, auch von mir. Vielen Dank. Danke allen Zuhörenden und bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal.
Wenn es wieder heißt.
Alt und Spiele. Ihr dürft jetzt auch mitsingen bei dem Altbelied, das wir auch im Outro haben, was jetzt drunter läuft.
Wer den Text nicht kennt, der muss schunkeln, aber das geht auch.
Andreas, Hausaufgabe für nächstes Mal. Du lernst das Altbelied auswendig.
Oh Gott, ich weiß nicht, ob sich das noch lohnt.